Die Zeit, als ich diese und andere Dinge schrieb, hat mir selbst die köstlichsten Stunden bereitet. Und ich selbst blicke auf jene Zeit zurück, als ob ich damals in einem blühenden, vom hellen Sonnenlicht durchstrahlten Märchengarten gewandelt wäre. Wie war ich glücklich, wenn ich ein kleines Gedicht in der Westentasche mit mir herumtrug und es zeitweise durchlesen und daran bessern konnte. Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind. Bringt es ihnen Guts genug und ein schönes Bilderbuch.
Mag ja sein, dass nicht alle die Oper Shock-Headed Peter und die drei Tiger-Lilies kennen. Doch wer das berühmte Picture-Book nicht kennen sollte und die 10 schaurig schönen Geschichten, traue sich was und hebe die Hand. Wer sagt's denn? Jedes Kind kennt es, seit es dem kleinen Karl in der frühen Mitte des 19. Jahrhunderts vom Christkind gebracht wurde. Und, vorausgesetzt, es ist ein artiges Kind.
Ich konnte den Struwwelpeter schon, ich glaube, als Dreijähriger auswendig, was auch nicht so was Besonderes ist, weil der ist sehr einprägsam. Und ich habe zum Beispiel einen Enkel, der ist jetzt 11 Jahre und der ist mit 2 Jahren auch mit einer Streichholzschachtel durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, das muss ein trefflich Spielzeug sein. Und mein Enkel zum Beispiel hat an mich gelehnt, mir zugehört, wie ich ihm den Daumenlutscher vorgelesen habe und hatte selbst den Daumen im Mund und es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Er wusste ganz genau, das ist der Konrad und mir passiert das nicht.
Ja, ich kann mir mit Befriedigung sagen, der Schlingel hat sich die Welt erobert. Ganz friedlich, ohne Blutvergießen. Und die bösen Buben sind weiter auf der Erde herumgekommen als ich. In ganz Europa sind sie heimisch geworden. Ich habe gehört, dass man ihnen in Nord- und Südamerika, am Kap der Guten Hoffnung, in Indien und Australien begegnet ist.
Von wem er es hörte, ist seinen Lebenserinnerungen nicht zu entnehmen. Doch hatte er durchaus richtig gehört. In den 1890er Jahren waren die Struwwelpetereien, wie er sie nannte, seit rund 45 Jahren auf dem Markt und wurden in viele Sprachen übersetzt. Unter anderem auch von Mark Twain. Und wer sich hinter den Pseudonymen Reimerich und Heinrich Kinderlieb verbarg, wusste unterdessen jedes Kind. Der Frankfurter Arzt Dr. Heinrich Hoffmann. Man schrieb das vormärzliche Jahr 1844, als er für seinen 3-jährigen Sohn die lustigen Geschichten und drolligen Bilder erdachte. Seitdem sind sie in der Welt und stellen, was er sonst noch so alles fein malte und beschrieb, sehr zu Unrecht in den berühmten Schatten. Man nehme nur das Ständchen.
Besser ist's, ich mal und schreibe hier, werte Freundin, dieses Ständchen dir. Besser wohl für alle Menschenohren, denn zum Sänger wurde ich nicht geboren. Nichts von Seufzern in dem Mondenschein, nichts vom Nachtigallenschlag im Hain, nichts vom Lispellaut des Widerhalles, nichts vom Perlenstaub des Wasserfalles. Nichts vom Wehmutsjammer, ach und weh, nichts vom Freudentaumel, hei, juche, sing ich. Mein Gesang ist kurz und klein. Immer wiederhole ich nur, gedenke mein. Dero ergebene Heinrich Hoffmann, Mediziner et Chirurgie Doktor, Frankfurt im April 1832.
Naja, er hat eine ganze Reihe von Grabsprüchen geschrieben, die auch sehr witzig sind. Ja, soll ich mal probieren? Mhm. Irgendwo war doch so ein hübsches, ganz kurz, ach so, an einen Totengräber. Ein Sprüchlein, das im Volke lebt, scheint wie für dich gemacht zu sein. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt endlich selbst einmal hinein. Oder hier an einen Schneider. In diesem Grabe ruht ein Schneider, der nebenbei als Dichter sang. doch wurden meist zu kurz die Kleider und seine Verse meist zu lang. Ja, er hat hier Hexameter geschrieben und so. Also er hat ganz viel. Aber oh, das muss mal gucken, ob ich das so auf Anhieb.
Nur keine Angst, sie kriegt das schon noch hin. Wer, wenn nicht sie? Die Schauspielerin Monika Hessenberg. Spätestens bis zur nächsten Lesereise. Der runde Geburtstag macht's möglich, dass sie derzeit immer mal wieder weitgehend Unbekanntes aus der Schreibwerkstatt ihres Ururgroßvaters einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren kann. Romantisch angehauchte Naturlyrik, politische Verse, Paarreime, Kreuzreime, Schweifreime, Trocheen, Jampen, Knittelverse und, nicht zu vergessen, das Schwerste von allem, die hexametrischen Verse. Der Gelegenheitsversmacher, wie er sich nannte, hat sich mit den Sechsfüßern offenbar nicht so geplagt, drückten ihn doch ganz andere Sorgen.
Es sitzt hier der Papa, ganz blass, soll zeichnen, aber weiß nicht was, und in der großen Not, oh schaut, er gar an seinem Nagel kaut.
Heinrich Hoffmann hatte 3 Kinder, von denen aber nur die Tochter, also meine Urgroßmutter, nur die hatte Kinder und die hatte 5. Und ich bin halt die Enkelin von dem einen Sohn, Eduard, der auch in dem einen Buch von Frau Sonne auftaucht als Eduard mit der Geich. Und ja, dieses Essen hier, diese Vanilleisbecher und diese Riesenbiskuits im Vordergrund, das hat mich schon immer sehr animiert, muss ich sagen.
Für Karlchen und für Heinerchen stehen Bildchen hier und Reimerchen, viel Lustiges und Munteres und immer, immer Bunteres und Possiges und Putziges und wunderbarlich Stutziges und Groß und Kleines allerlei von sehr vergnügter Kinderei. Und wenn ihr sehr geduldig seid, wird's Büchlein voll in kurzer Zeit.
Das sind auch so Kindheitsbilder, die werde ich nie vergessen. Dieses Gasthaus in den Wolken, wo die Engel also Kaffee und Kuchen kochen, das fand ich einfach immer ungeheuer eindrucksvoll. Das Gasthaus zum Stern. Und da gibt's Himmelsbrezeln und Engelskonfekt, das ohne Zweifel ganz himmlisch schmeckt.
Zweifelsohne, die Ururenkelin ist jetzt nicht mehr so ganz bei der Sache, von wegen Engelskonfekt und weil das Gute so nahe liegt. Soll sie nicht vielleicht dann doch noch wenigstens einen himmlischen Keks? Sie soll. Nein, sie muss. Hauptsache süß. Und dann weiter im Text.
Die Witwe Frau von Gänseschwein, die lud sich die Gesellschaft ein, die neulich auf dem Forsthaus war, bei einem Kaffee, wunderbar. Es sitzen da an einem Tisch Herr Fischent und Frau Entenfisch, Herr Hahnenhund, Frau Schnauzerhuhn, die wollen sich recht gütlich tun.
Dazu kommt noch Frau Schlangenspatz mit ihrem Freund Herrn Ratzenkatz. Sie trinken viele Tassen leer, es schmeckt der gute Kuchen sehr. Dann lecken sie die Teller rein und putzen sich die Mäuler fein. Sie grüßen sich und sagen, auf Wiedersehen in 8 Tagen.
Eine seltsame Kaffeegesellschaft in der Tat. Mindestens ebenso seltsam, wenn auch nicht ganz so berühmt wie der Eulenwurm und die Turtelunke aus »Neue Bildungen der Natur« vorgeschlagen von Christian Morgenstern, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da ist die göttliche Frau von Gänseschwein schon seit 3 Jahrzehnten Witwe und der Vater des wohl berühmtesten Peters der Welt nicht mehr am Leben. Heinrich Hoffmann, der Urgroßvater des Frankfurter Komponisten Kurt Hessenberg, der ihm 1949 zum 140. Geburtstag die Struwwelpeter-Kantate verehrte. Zum Sänger wurde er, wie wir unterdessen wissen, zwar nicht geboren, wohl auch nicht direkt mit dem Bleistift in der Hand, aber alles deutet darauf hin, dass er schon sehr früh mit dem Zeichnen anfing und sich auch schon sehr früh gerne selbst karikierte. Als Konfirmand im Frack mit Überweite, als Minnesänger die Mütze seiner studentischen Verbindung auf dem Kopf. Bei einer Entstiefelungsoperation seiner Frau Therese am Genfer See. Reisehumor in autographischen Protokollen 1868. Bleistift mit Tusche nachgezogen. Humor hatte er zum Glück nicht nur auf seinen eher seltenen Reisen und Autografien lügen nicht. Er ist jetzt fast 60 und frisiert sich anarchisch-romantisch wie einst die jungdeutschen Literaten und wie sein garstiges Kind.
Der König winkt, da kam herbei die ganze Struwwelpeterei. Zuerst zeigt Struwwelpeter sich, Dann kam der böse Friedrich. Der Daumenlutscher lutschte sehr, der Zappelphilipp hinterher, kam mit dem Tischtuch auf dem Rücken. Hans aber wollte sich gar nicht bücken, weil stets sein Blick in Lüften hing. Dann Robert mit dem Schirme ging, verhungert ganz und sehr elend, kam Suppenkasper noch am End. Die Tintenbuben sprangen munter, den Zug hinauf bald, bald hinunter.
Zweifelsohne ein munterer Zug und wohlbekannt die Kerlchen. Aber war da nicht auch noch ein kleines Mädchen dabei, mit Namen Paulinchen? Es war. Es hatte drei Katzen und dem Struwwelpeter seinen ersten und letzten unglückseligen Auftritt. Aufgewachsen zu einer Zeit, als man Märchen noch mit Haar schrieb und Frauen wie Mädchen an den häuslichen Herd band, den sie nur selten verließen. Und auch ein Heinrich Hoffmann war ein Kind seiner bürgerlich-biedermeierlichen Zeit und hatte im Übrigen eigenen Verlautbarungen folgend
an und für sich nicht im Entferntesten daran gedacht, als Kinderschriftsteller und Bilderbüchler aufzutreten.
Ein Mann, ein Wort, trat er dann mit Fünfen auf. Das sechste, das schon erwähnte Buch »Besuch bei Frau Sonne« erschien erst nach seinem Tod. Sein zweites, eben zitiertes, kam 1851 auf den Markt und brachte seinem Verlag bei der Zensurbehörde erst einmal eine Verbotsverfügung wegen Majestätsbeleidigung ein.
König Nussknacker und der arme Reinhold. Ein Kindermärchen in Bildern von Heinrich Hoffmann, Verfasser des Struwwelpeter. Freut euch und lacht. Dafür ist's gemacht. Frankfurt am Main.
Also in dem König Nussknacker kommt ein sehr respektloses Lied vor, was sich natürlich auf den Kaiser bezog. Das war ein helles Lustgeschrei. Die Fahne flattert hoch und frei, die Mützen flogen weit empor und jubelnd sang der ganze Chor. Heil dir, du Knupperhans, hölzern in Pracht und Glanz, heil Knacker dir. Und als das Lied zu Ende war, da rief die ganze Kinderschar, es lebe hoch, es lebe froh, der König Nussknackerio.
Nett, sehr nett. Und in der Wolke saß versteckt Herr Wind, der gern die Leute neckt. Wie der scheinbar harmlose Kinderbüchler die souveränen Säuglinge Germaniens im Lieblingsbuch seiner Ururenkelin Monika Hessenberg. Und die Erwachsenen neckte er gleich mit. Schließlich flossen nicht nur Märlein mit zweifellos schöner Bilderzier aus seiner zauberhaften Feder, sondern eben auch bitterböse Satiren, wie die Mondzügler oder eine Kartoffelkomödie. Und abgesehen einmal davon, dass sich im besagten Kindermärchen eindeutig eine Verballhornung der alten Kaiserhymne »Heil dir im Siegerkranz« versteckt, ist auch das Leibgardistenregiment, die stolze Heldenschar seiner knackerigen Majestät, nicht ohne, ganz im Gegenteil.
Bei ihrem rauen Kriegsgesang, da wurde einem Angst und Bang. Wir sind wilde Kerle, wir, schlimmer als das Tigertier. Seht, das Auge blitzt voll Feuer und der Mut ist ungeheuer. Da zittern die Leute an Arm und an Bein. Wir spießen, wir schießen und knallen da rein. Und als sie wussten gar nichts mehr, da präsentierten sie's Gewehr.
Ganz wie im richtigen Leben. Und wenn sie nach getaner Heldentat etwas freier formuliert, Hunger spüren in dem Magen, da laufen sie geschwind zum Essen heim zu Weib und Kind oder zu Muttern. Heute wie damals, als man das wunderbare Tigertier noch mit IE und TH schrieb. Und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum, womöglich sogar im Hause Hoffmann. Schließlich soll auch der kleine Heinrich, wenn auch eher schmächtig, so doch ziemlich lebhaft gewesen sein. Nur gut, dass er sich im umgekehrten Verhältnis zum Suppenkasper entwickelte und, der Humorkritik folgend, zu einem der wichtigsten satirischen Autoren des 19. Jahrhunderts gedieh. Seine bekannteste Seite ist es nicht. Die steht unverrückbar wüst und wild auf einem kleinen Sockel. Der Schlingel hat sich auf wundersame Weise die Welt erobert und die fragt sich immer noch, warum? Aber wie das eben so ist.
Ungereimtes gibt's im Leben nun einmal gar mancherlei. Mühe hab ich mir gegeben, wie auch dies zu reimen sei.